Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Die Anwesenheit neuropathischer Schmerzen, also Nervenschmerzen, beträgt in der Allgemeinbevölkerung zwischen 7% und 10%. Das bedeutet, in Deutschland wären damit bis zu 8,3 Millionen Menschen davon betroffen. Und Nervenschmerzen können die Lebensqualität der Betroffenen oft erheblich beeinträchtigen, da sie chronisch werden und zu körperlichen, psychischen und sozialen Problemen führen können. Wie nun unterscheiden sich diese von anderen Schmerzarten? Wie kann man diese Schmerzen erkennen? Welche Besonderheiten treten auf? Welche Ursachen kennen wir? Was ist wichtig in der Diagnostik? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Nervenschmerzen, es brennt, sticht und elektrisiert, Anamnese und Diagnose. Und ich freue mich hierfür, zwei Experten begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Christian Mayhöfner und Professor Dr. Thomas Tölle. Professor Mayhöfner ist Facharzt für Neurologie und Chefarzt der Abteilung für Neurologie im Klinikum Fürth. Er hat die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, Geriatrie und spezielle Schmerztherapie und eines seiner Schwerpunkte ist die Schmerzmedizin. Professor Tölle ist ebenfalls Facharzt für Neurologie. Auch er hat die Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie und hat viele Jahre lang das Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie des Klinikums der Technischen Universität München geleitet und arbeitet jetzt eng mit dem DGS-Landeszentrum Bayern und dem regionalen Schmerzzentrum DGS München-Ost zusammen. Lieber Professor Mayhöfner, lieber Professor Tölle, schön, dass Sie da sind.
Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen, mit Ihnen und mit unseren Patienten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
Ja, und heute werden wir uns ja mit dem Nervenschmerz beschäftigen. Und das sind ja, hatte ich ja schon gesagt, nicht die einzigen Schmerzarten, die wir kennen. Lieber Herr Mayhöfner, was gibt es denn noch für Schmerzarten?
Wir haben ja grundsätzlich ein sehr differenziertes Nervensystem, welches für die Aufnahme und Weiterleitung von gewebeschädigenden Reizen relevant ist. Und wenn dieses komplexe Nervensystem intakt ist, dann sprechen wir allgemein von sogenannten nozizeptiven Schmerzen. Beispielsweise sind das Schmerzen bei einer Arthrose, wenn ich mich verstaucht habe oder eine Fraktur habe. Dann habe ich nozizeptive Schmerzen, das heißt, die ganzen nervalen Strukturen leiten zwar die Signale weiter an unser zentrales Nervensystem, sind aber von Haus auf intakt. Wenn ich eine Läsion habe von diesen neuronalen Strukturen, dann komme ich zum neuropathischen Schmerz. Das sind meistens chronische Schmerzen, die eingehen mit verschiedenen Schmerzqualitäten, die Sie schon mal kurz erwähnt haben, wie elektrisierend, brennend. Sind Charakteristika von neuropathischen Schmerzen, sind also ganz eigene Schmerzarten. Und ergänzend gibt es mittlerweile seit einigen Jahren noch einen weiteren Schmerzbegriff, der sogenannte noziplastische Schmerz. Noziplastische Schmerzen liegen vor, wenn das Nervensystem intakt ist, aber man trotzdem Anhaltspunkte hat für Symptomveränderungen im Bereich, von die man sonst eigentlich bei neuropathischen Schmerzen kennt, wie zum Beispiel eine Berührungsempfindlichkeit oder ein starkes Brennen, meistens dann ausgeprägt am Körper. Ein Beispiel dafür wäre das sogenannte Fibromyalgie-Syndrom.
Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, dass Nervenschmerzen eben Nervenschädigungen beinhalten und brennend sich darstellen und elektrisieren. Vielleicht, Professor Tölle, können Sie das nochmal ein bisschen ergänzen, auch zu den Ursachen, die dafür bekannt sind, dass es zu einer Nervenschädigung kommt.
Also ich glaube, der Herr Mayhöfner hat ja schon diese grobe Unterscheidung gegeben. Was wir so gemeinhin unter Schmerz verstehen, ist ja die einfache Verletzung, die wir erleiden bei Unfällen, bei Knochenbrüchen, bei Verletzungen der Haut. Und immer dann ist das Gewebe geschädigt. Im Gegensatz zu diesen ganz normalen Schmerzarten, die jeder kennt, ist der Nervenschmerz oder der neuropathische Schmerz eben einer, der sich dieser Beobachtung in aller Regel entzieht, sondern die Schädigung der Nerven ist nicht offensichtlich, nicht sichtbar von außen und deswegen auch oft schwieriger zu vermitteln und auch von vielen Ärzten oft als etwas schwieriger diagnostizierbar betrachtet. Diese Schädigungen, die da eintreten können, können vielgestaltig sein. Es kann natürlich bei einer solchen Gewebeverletzung, bei einem Unfall auch ein Nerv geschädigt werden. Dann wäre das, wie Herr Mayhöfner schon sagte, auch eine Schädigung dieser Strukturen, die normalerweise den Schmerz ja nur in unser Gehirn leiten sollen. Aber es gibt eben auch Erkrankungen, die zu diesen Schädigungen führen können. Und die Definition des neuropathischen Schmerzes, wie ihn die internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes jetzt neu festgelegt hat, bedeutet eben, dass es eine klar erkennbare Krankheit oder Schädigung sein soll, die dieses aufnehmende System, dieses, so wie es genannt wird, somatosensorisches, also aus dem ganzen Körper Gefühle meldende System, zerstört. Und da gibt es dann natürlich ganz große Dinge wie Stoffwechselerkrankungen. Diabetes mellitus zum Beispiel führt in ganz häufigen Fällen, so selbst im Frühstadium, zu Schädigungen dieses Nervensystems. Oder aber auch Substanzmissbrauch, sehr häufig Alkoholmissbrauch führt zu solchen Schädigungen des Systems. Und natürlich auch akute Entzündungen wie die Gürtelrose führt zu einer solchen Schädigung oder aber Schlaganfälle, die das Nervensystem dann in höheren Strukturen im Rückenmark und viel häufiger natürlich auch im Gehirn schädigen. Und immer dann, wenn man nachweisen kann oder wenn man das Gefühl hat, dass der Entstehungsort dieser Schmerzen aus einer solchen Schädigung des Nervensystems entsteht, dann sprechen wir vom neuropathischen Schmerz. Etwas, was wir auch vielleicht sehr häufig noch erleben, sind sogenannte Engpass-Syndrome, das gedrückt wird auf eine Nervenstruktur. Das kann an der Wirbelsäule sein, im Rahmen von Bandscheibenvorfällen. Das kann sein an unseren Armen, zum Beispiel im Ellenbogenbereich, wenn dort ständig das gedrückt wird, oder das Karpaltunnelsyndrom. Alles das muss sich der Patient klar machen, dass dann vom Nervenschmerz gesprochen wird oder neuropathischem Schmerz, wenn irgendetwas Einfluss nehmen kann, stoffwechselbedingt oder aber durch direkte Schädigung oder aber durch langsamere Schädigungen wie solche Druckänderungen, dann sprechen wir von neuropathischem Schmerz.
Jetzt haben Sie ja viele Ursachen genannt. Das ist ja dann auch von der Diagnostik her erstmal ein Sammelsurium, was man da beachten muss. Herr Mayhöfner, was muss man unbedingt machen, um eine Diagnose neuropathischer Schmerz zu stellen? Was ist wichtig?
Also die Diagnose ist natürlich meistens eine komplexe Diagnose, die man nicht so einfach aus der Hüfte schießen kann als Neurologe. Typischerweise geht man im Rahmen von einer Stufendiagnostik davon aus, dass man drei verschiedene Stufen erfüllen kann für neuropathischen Schmerz. Es gibt einmal mögliche neuropathische Schmerzen. Mögliche neuropathische Schmerzen liegen immer dann vor, wenn ich anamnestische Hinweise habe, dass das Nervensystem tatsächlich verletzt sein kann. Wie zum Beispiel Zustand nach Zoster, nach einer Gürtelrose oder Zustand nach einem Schlaganfall. Der Patient hat Parkinson oder aber er hat eine Multiple Sklerose. Dramatische Veränderungen am Nervensystem liegen vor. Das ist ein möglicher neuropathischer Schmerz und dann würde ich den Patienten untersuchen. Ich schaue mir das Ausbreitungsgebiet der Schmerzen an. Ist das denn neuroanatomisch plausibel? Also wir Neurologen sind so trainiert, dass wir verschiedene Nervenkarten am Körper quasi kennen, sogenannte Dermatome. Liegen einzelne Nervenläsionen vor oder bei zentralen Schmerzen sind das häufig auch halbseitige Schmerzen. Beim Rückenmark sieht es ein bisschen anders aus. Wenn da Verletzungen vorliegen, dann hat man häufig Schmerzen auf der Höhe der Schädigung oder aber unterhalb der Schädigung. Die Schmerzlokalisation spielt damit also eine ganz große Rolle. Und dann würde ich noch nach Zeichen suchen für den Nervenschmerz. Sie haben ja schon einige Adjektive erwähnt, wie brennende Schmerzen. Typischerweise hat man auch bei neuropathischen Schmerzen eine sogenannte Allodynie. Die Tatsache also, dass leichte Berührungsreize, die man normalerweise nicht als schmerzhaft empfindet, plötzlich als schmerzhaft empfunden werden, ist ein Charakteristikum von Nervenschmerzen. Und das versuche ich dann im Rahmen der Untersuchung, in der klinischen Untersuchung herauszufinden. Liegt eine Allodynie vor oder sind spitze mechanische Reize noch schmerzhafter? Das ist das Phänomen der Hyperalgesie. Eventuell in Kombination dann auch mit Ausfallserscheinungen, also Taubheitsgefühlen, die der Patient am Schmerzort hat. Liegt das vor, dann habe ich einen wahrscheinlichen neuropathischen Schmerz und dann versuche ich im dritten Schritt, in der letzten Stufe nochmal den Schmerz tatsächlich neuropathisch zu substanziieren. Das heißt, liegt ein definitiver neuropathischer Schmerz vor und da versuche ich die Läsion im Nervensystem nachzuweisen, zum Beispiel durch Bildgebung oder durch elektrophysiologische Untersuchungen. Also drei Stufen, die zur Diagnose von dem neuropathischen Schmerz führen können.
Jetzt haben Sie gesagt, wenn man dann Neurologe ist und das alles ganz gut kennt. Es ist natürlich für unsere Patienten oft schwierig, beim Neurologen rechtzeitig oder, sag ich mal, kurzfristig einen Termin zu bekommen. Was kann der Hausarzt denn untersuchen und wie macht er das? Herr Tölle, haben Sie da vielleicht ein paar Hinweise für unsere Hausärzte?
Ja, ich glaube, man muss diesen Punkt, den der Herr Mayhöfner genannt hat, dass man den Schmerz finden sollte in einem Ausbreitungsgebiet, der zum Beispiel zu einem Nerven passt, in der Peripherie, am Bein, am Arm oder aber zu einer Nervenwurzel, wenn es um ein Bandscheibenproblem gibt. Und wenn ich darf, dann würde ich ein Beispiel geben wollen, wie das passieren kann und wie das auch fehlgeleitet sein kann. Ich erinnere mich lebhaft an eine Patientin, die von einem Kollegen aus Spanien geschildert wurde, eine junge Frau, die im Alter von 15 einen Mopedunfall erlitten hat, mit einem sehr wirklich geschädigten Knie, was offensichtlich war und die über Jahre mit einer Behandlung mit sogenannten nicht-steroidalen Antiphlogistika, also das sind unsere Rheumamittel oder die wir so typischerweise in der Apotheke gegen Schmerzen nehmen. Und diese junge Frau hatte dann im Verlaufe so viel von diesen Medikamenten genommen, dass dieser Schmerz, der so von diesem zerstörten Knie so offensichtlich ausging und den Unterschenkel betraf, dass der dazu geführt hatte, dass die Nieren zerstört waren und es stand eine Transplantation an. Und bei dieser Transplantation wurde dann der Neurologe auch konsultiert, der andere Organschädigungen nachweisen muss. Und der hat dann das erste Mal, so wie es Herr Mayhöfner gesagt hat, mit einem verschiedenen Instrumenten genau die Hautareale, in der die Schmerzen angegeben waren, ausgetastet. Mit Wärmereizen, mit Kältereizen, mit Berührungsreizen und mit auch Schmerzreizen, die er dort appliziert hat. Und immer fielen diese Beschwerden in genau ein Versorgungsgebiet eines Nerven. Sodass man ganz klar sagen musste, dass das Ausbreitungsgebiet in diesem einzelnen Nervenareal lag und damit war klar, dass das, was da an Schmerzen geschildert wurde, durch die Schädigung eines Nerven entstand und dann der entsprechenden Behandlung unterzogen wurde. Und so traurig wie dieses einzelne Schicksal ist, wurde diese Patientin dann, als sie bereits dann anstand zur Nierentransplantation, völlig schmerzfrei operiert, weil dann die Medikamente im Wissen, dass es sich um einen neuropathischen Schmerz handelte, optimal therapiert war. Das heißt, man muss sich die Mühe machen und versuchen, nicht einfach nur zu sagen, das ist ein Schmerz, hier ist eine offensichtliche Verletzung, sondern man muss eben, wie das ein Neurologe tun würde, das genau zuweisen wollen, einem Nervenausbreitungsgebiet und damit die Diagnose sichern können.
Und jetzt ja, Herr Mayhöfner, vielleicht wollen Sie noch was ergänzen.
Sie haben ja auch gefragt, was der Hausarzt sonst noch tun kann. Also klar kann der Hausarzt auch selbstverständlich neurologisch untersuchen, den Patienten untersuchen und gucken, hat er denn Zeichen für einen neuropathischen Schmerz. Was man aber vielleicht auch als Hausarzt tun könnte, wäre die Anwendung von bestimmten Schmerzfragebögen. Man hat mittlerweile verschiedene Schmerzfragebögen entwickelt, die verschiedene Adjektive abfragen, die eben überzufällig häufig bei neuropathischem Schmerz vorkommen. Sie haben schon einige Schmerzqualitäten erwähnt, brennende Schmerzen, elektrisierende Schmerzen, Schmerzen bei Berührung, Schmerzen auf Kältereize und dergleichen mehr. Das fragen diese Fragebögen ab und man kann dann häufig Punktzahlen berechnen und gucken, geht das in Richtung neuropathischer Schmerz oder nicht. Das Ganze ist nicht perfekt, aber bietet schon eine erste Näherung, ob der Patient einen neuropathischen Schmerz hat.
Und ich glaube, das ist ja erstmal wichtig, ne? Weil einfach jemand mal zum Neurologen zu schicken, ist ja auch nicht so ohne die, wie gesagt, die Termine sind knapp und das sollte man vielleicht vorher schon mal gucken. Jetzt ist ja auch mal wieder die Frage, was braucht man denn sonst noch an diagnostischen Möglichkeiten? Sie hatten vorhin auch schon die Bildgebung erwähnt. Wann ist denn die notwendig und welche?
Ja, also Bildgebung wird natürlich dann angestrengt werden, wenn man zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule Schäden vermutet, wo man genau nachweisen möchte, ob eine bestimmte Wurzel, die eben zum Beispiel Schmerzen am Bein absteigen, in bestimmten genauen, bekannten, definierten Dermatomen, so wie man das nennt, das sind die Hautareale, die von einer solchen Wurzel versorgt werden, darstellen möchte. In der Peripherie ist die Darstellung mit bildgebenden Methoden erst im Anfang begriffen. Wir sind sehr hoffnungsfroh, dass wir demnächst auch Nerven dort besser darstellen können, um zu zeigen, dass der Nerv in seinem Verlauf, zum Beispiel am Bein, an einer tieferen Stelle, nicht nur am Rückenbereich, geschädigt ist. Die Hauptdomäne der Bildgebung liegt allerdings dann im Nervensystem selbst. Also gibt es Schädigungen im Bereich der Wirbelsäule, also des Rückenmarks, was häufig passiert bei Problemen wie der multiplen Sklerose. Da kann man dann Herde definieren und sehen, dass hier bestimmte Areale offensichtlich geschädigt worden sind. Und natürlich kann man dann Kernspinnbildgebung machen im Bereich des Gehirns, wenn man einen Schlaganfall hat und sich dann Klarheit verschaffen will, wo ist dieser Schlaganfall? Kann dieser Schlaganfall in der Lokalisation, wie er sich darstellt, dann erklären, dass der Patient die Schmerzen so schildert, wie er sie schildert? Und teilweise ist es dann so, wie man hat nachweisen können, dass es bestimmte Schlaganfälle gibt in unserem Gehirn, wo, wenn dieses Hirnareal mit involviert wird, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Schmerz nach Schlaganfall entwickelt, 60-fach erhöht ist. Das heißt, wir wissen auch dort im Gehirn bereits durch Mithilfe der Bildgebung, ob eine solche Schmerzursache tatsächlich auf eine solche zentrale Läsion, wie wir das nennen, zurückzuführen ist.
Jetzt hatten Sie ja noch gesagt, es gibt auch noch andere Ursachen und da brauchen wir ja vielleicht noch mal eine zusätzliche Diagnostik oder Bildgebung. Herr Mayhöfner, was würden Sie dazu sagen?
Also Bildgebung ist natürlich ein ganz wichtiger Part im Bereich der Diagnostik von neuropathischen Schmerzen, aber darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von anderen Untersuchungen, die man sicherlich einsetzen kann, aber nie jetzt immer alle Untersuchungsmodalitäten bitte einsetzen. Das ist ein ganz wichtiges Plädoyer, weil wir müssen natürlich auch in unserem Gesundheitssystem Ressourcen schonen. Aber die klinische Untersuchung haben wir schon erwähnt. Da kann man als Neurologe ganz viel herausuntersuchen. Fragebögen habe ich auch schon erwähnt, aber es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie man Nervenschäden nachweisen kann. Eine Methode ist hier sicherlich die Elektrophysiologie, die neurophysiologische Untersuchung, die typischerweise der Neurologe dann durchführen kann. Die bietet noch mal ein bisschen mehr Informationen über den Ort der Schädigung und vielleicht auch über die Art der Schädigung. Also sind einzelne Hüllstrukturen von Nerven betroffen oder was sind die Nervenfasern selbst, wie auch immer durch eine Erkrankung affiziert und verändert. Bei manchen Untersuchungen in der Neurophysiologie kann man auch sagen, seit wann besteht das Ganze? Eine Elektromyographie, kann ich auch Prognoseabschätzungen durchführen? Also bietet der Nerv gerade eine Art von Regeneration im Rahmen von einem Bandscheibenvorfall? Das ist zum Beispiel relevant. Was sich auch sicherlich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, das ist die Ultraschalldiagnostik von peripheren Nerven. Denken Sie ans Karpaltunnelsyndrom, das kann man sehr elegant auch im Ultraschall darstellen. Und dann gibt es noch weitere Spezialuntersuchungen, die dann in Schmerzzentren oder in größeren neurologischen Kliniken durchgeführt werden können. Das sind Testungen, die Herr Tölle schon erwähnt hat, die sogenannte quantitativ-sensorische Testung. Sicherlich was Spezielles, wo man ein ganzes Testarsenal anwendet, um verschiedene Faserfunktionen von den Nerven zu testen. Daneben aber auch so Dinge, die dann klassischerweise in Neurologien gemacht werden, wie Hautbiopsien oder Nervenbiopsien. Und selten vielleicht auch nochmal genetische Testungen bei seltenen Nervenschmerzsyndromen. Aber da ist, glaube ich, der Spezialist dann gefragt in den großen Zentren.
Und ich darf das ergänzen, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Man darf sich nicht abhalten lassen, auch mit einfachen Mitteln zu prüfen. Also wenn jemand zum Beispiel als Patient zum Arzt kommt, auch zum Hausarzt und über eine schlechte Gefühlsseide auf seinen Bereich der Füße anmeldet, dann kann man natürlich mit Vibrationsmessungen, mit Nadelstichen, die die Haut nicht verletzen sollen, und wir nennen das Pinprick-Tests, da gibt's so extra kleine Instrumente, prüfen, wie spürt er denn das überhaupt? Spürt er dann diese Berührung? Spürt er Temperatur? Spürt er Kälte? Spürt er Wärme? Kann er das angeben? Und die Dinge, die dann in einer neurologischen Praxis oder vielleicht in einer neurologischen Universitätsklinik durchgeführt werden können durch diese sogenannte quantitative sensorische Testung, ist erst die Endstufe. Die frühen Tests sind zum Beispiel dadurch definiert, dass ich mir ein kleines Glasgefäß temperiere in einem Babyflaschenwärmer, den ich noch von meinen Kindern habe, den ich auf 50 Grad temperiere und an die Haut des Fußes des Patienten lege. Und wenn der nur sagt, er spürt nur eine Berührung, aber keine Temperatur, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Fasern, die normalerweise die Temperatur und die Hitze melden sollten, gestört sind. Und das alles führt dann dazu, dass ich weitere Diagnostik betreibe, sodass der Hausarzt bereits in seinem sehr frühen Stadium sehr nahe einer Diagnose kommen kann, die dann mit diesen elaborierten Techniken besonderer Elektrophysiologie oder mit diesen Untersuchungsverfahren, die eben dann tatsächlich eine ganze Batterie von Tests durchführen, bestärkt und entschieden werden kann. Aber der Ursprung kann eben beim Hausarzt gelegt werden. Die Tests sind schon erwähnt worden, die Fragebögen auszufüllen ohne Hilfe durch den Arzt, das Personal in 3, 4, 5 Minuten, und ich komme der Frage, könnte hier eine neuropathische Komponente vorliegen, mit etwa 90% Wahrscheinlichkeit nahe. Wenn ich dann noch ein paar Hands-on-Tests mache, dann bin ich mir ziemlich sicher, wo ich liege, und wenn ich das dann noch weiter sichern will, dann bleibt natürlich die Zuweisung zum Neurologen, der dann aber auch, wie ich glaube, sehr viel mehr Bereitschaft hat, den Patienten früher einen Termin zu geben, weil er weiß, dass diese Schmerzen quälend sind, dass es in Deutschland immer noch etwa 10 Jahre dauern kann, bis diese Diagnose getroffen wird. Und da wird kein Arzt den Patienten im Leeren stehen lassen.
Ich glaube, jetzt haben wir noch eine wichtige Diagnostik vergessen, nämlich das Labor. Sie hatten ja gesagt, dass das auch auftreten kann beim Diabetes mellitus, aber es gibt sicher auch noch andere Ursachen, die man durch eine einfache Laboruntersuchung ja feststellen kann. Herr Mayhöfner, würden Sie sich dazu nochmal äußern?
Auch dazu gibt es natürlich entsprechende Leitlinien. In der neuen Polyneuropathie-Leitlinie ist eine schöne Tabelle enthalten, wo man nochmal gucken kann, welche Basisuntersuchungen kann man bei einer Polyneuropathie durchführen. Das sind eigentlich Untersuchungen, die man im Routinelabor sowieso durchführt. Das heißt also ein Blutbild, ein Differentialblutbild, unter anderem die BSG ist auch immer relevant, Glukose-Testung, HbA1c, endokrine Messwerte wie beispielsweise TSA, Vitamine, Vitamin B1, B6, aber auch B12, eventuell mit metabolischen Markern wie die Methylmalonylsäure oder das VoluTC, dann verschiedene Leberenzyme, die dazu gehören, dann Nierenwerte, ganz wichtig, und dann noch so ein gewisses immunologisches Basislabor wie die Elektrophorese und einige Antikörper, die man dann entsprechend testen kann, ob zum Beispiel Lupus erythematodes vorliegt, verschiedene Kollagenosen oder rheumatologische Erkrankungen. Damit kommt man schon in vielen Fällen sehr weit und kann wesentliche Ursachen für den neuropathischen Schmerz, die systemischer Natur sind, mehr oder minder ausschließen.
So, jetzt haben Sie ganz viele Untersuchungen genannt. Ich glaube, jetzt müssen wir da noch ein bisschen was klären, damit auch Patienten das vielleicht verstehen. Also Glukose und HbA1c, das sind ja Hinweise für eine Blutzuckererkrankung. Dann hatten Sie TSH erwähnt.
Mhm. Das ist ein Marker für Schilddrüsenerkrankungen, auch einer der Routineparameter, die man im Labor bestimmen kann.
Und diese speziellen Antikörper, das sind ja rheumatologische Erkrankungen im weitesten Sinne oder sogenannte Kollagenosen, wie jetzt beim Lupus und sowas. Das sind ja spezielle Erkrankungen, Grunderkrankungen, auf die man dann nochmal sucht. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Erste, wenn Nervenschmerzen auftreten, oder?
Das erste nicht, aber im Rahmen von so einer Laborstufendiagnostik käme das schon in der zweiten Stufe dann.
Und man darf dann auch nicht scheuen, wenn man Hinweise bekommen hat oder gar keine Hinweise bekommen hat, in beiden Fällen, dass man unter Umständen eine Muskelnervenbiopsie macht. Entweder die Haut mit einer kleinen Stanzbiopsie entfernt, das ist komplett schmerzfrei im Wesentlichen, um dann zu untersuchen, ob nicht bestimmte Fasern in diesem gemischten Nerven, der ja ein Bündel darstellt von mit verschiedensten Aufgaben, und diese dünnsten Fasern, die da existieren, die sogenannten Small Fibers, die sind die, die sich eben auch anderen Untersuchungsmethoden wie der Elektrophysiologie, also der Nervenmessung, wie die Patienten das gerne nennen, entziehen. Und die können eben auch gerade bei der diabetischen Polyneuropathie im Frühstadium die Ursache sein, dass diese Schmerzen bereits auftreten, manchmal noch bevor dann der Diabetes tatsächlich im HbA1c messbar ist. Aber auch diese Entscheidung einer solchen Untersuchung, die sollte dann mit dem Fachmann gestellt werden und muss manchmal auch durchgeführt werden, um eben andere entzündliche Erkrankungen, die die kleinen Gefäße, die die Nerven versorgen, also sogenannte Vaskulitiden, also entzündliche Erkrankungen der versorgenden Blutgefäße von diesen Nervenbahnen, als Ursache haben. Und die kann man dann nur durch solche Dinge dann weiter sichern.
Jetzt haben wir ja, glaube ich, schon ganz oft das Wort Polyneuropathie verwendet. Vielleicht sollten wir da mal noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Was ist denn eigentlich eine Polyneuropathie? Herr Mayhöfner, wollen Sie anfangen?
Ja, sehr gerne. Also Polyneuropathie kommt aus dem Griechischen. Viele Nerven sind betroffen, im Allgemeinen durch einen systemischen Prozess. Typischerweise sind das zum Beispiel Erkrankungen wie Diabetes mellitus. Das ist eine der häufigsten Ursachen weltweit gesehen für eine Polyneuropathie. Also eine Befallensein von mehreren Nerven in der Peripherie, ausgelöst durch einen Prozess, der normalerweise im ganzen System des Körpers sich ausbreitet.
Und die Polyneuropathien können ja auch auftreten, das wissen wir alle, zum Beispiel, wenn jemand eine Chemotherapie braucht. Aber es gibt auch andere Medikamente, die eine Polyneuropathie verursachen könnten. Herr Tölle, welche wären das denn?
Also es gibt paar verschiedene, also Sie haben ja schon die Chemotherapeutika genannt, die natürlich eine ganz hohe Prävalenz haben. Und es gibt auch andere Medikamente, die man in der Gruppe auch von Antiepileptikern teilweise angeschuldigt hat, dass sie an solchen Polyneuropathien beteiligt sein könnten. Natürlich gibt es Gifte, Toxine, die im Rahmen von arbeitsmedizinischen Betrachtungen dann ins Kalkül gezogen werden müssen. Aber ansonsten sind durch Medikamente ausgelöste Polyneuropathien im Vergleich extrem selten.
Man kann vielleicht auch nochmal ergänzen, man sollte sich jetzt nicht allzu sehr in der Ursachenabklärung einer Polyneuropathie verzetteln. Es gibt insgesamt über 280 verschiedene Ursachen für eine Polyneuropathie. In vielen Fällen ungefähr, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, ein Drittel bis der Hälfte liegt eine sogenannte idiopathische Polyneuropathie vor. Das heißt, ich kann die Ursache wirklich nicht wirklich dingfest machen. Meistens sind es multifaktorielle Ursachen, Stoffwechselursachen, toxische Ursachen, aber ich kann jetzt keinen Einzelfall wirklich oder keine Einzelsubstanz ausfindig machen, die Polyneuropathie verursacht hat. Und da ist es dann wichtiger, bevor ich mich in allen möglichen Differentialdiagnosen verzettle als Arzt oder als Patient, dass ich auch mal eine symptomatische Therapie beginne, wenn der Patient schwere neuropathische Schmerzen hat.
Ja, einfach nur, was eben wichtig ist, die Zuckererkrankung, also Diabetes mellitus. Ich glaube, Alkohol hatten Sie vorhin ja schon erwähnt. Auch das kann natürlich eine Polyneuropathie verursachen. Und es gibt auch einige Antibiotika, was man auch vielleicht mal nochmal in Erinnerung rufen sollte. Das ist zwar, wie Sie sagen, eher selten, aber auch das kommt natürlich vor. Jetzt, wenn das so viele Ursachen gibt, wie sehen Sie das? Gibt es in Zukunft vielleicht die Möglichkeit, dass die KI uns da weiterhelfen kann?
Wer möchte?
Also, die Wissenschaft geht ja, schreitet voran, und das Bild, dass wir nur über Schmerzen sprechen, und die als einen ganz globalen Marker annehmen, hat sich revidiert. Wir sind heute eben im Bereich der differenzierteren Betrachtung in der Lage, diese Symptome, die der Patient schildert, seien sie im Wärmesinn, im Kälteschmerz, seien sie durch Berührung charakterisiert, seien sie durch einschießende Komponenten besser erklärt, die seinen Schmerz charakterisieren, sogenannte Cluster zu bilden der Beschwerdesymptomatik. Und wir können natürlich bei wachsenden Datensätzen, die wir auch kombinieren können mit anderen Biomarkern, wie Herr Maiöfen erwähnte, die man durch Blutanalysen oder durch Nervenwasserpunktionen herausfinden kann, die dann eben sehr große unterschiedliche Spektren von Biomarkern auch ergeben, dass wir dort Bilder schaffen, die uns eventuell erlauben, bestimmte Häufigkeiten und Konstellationen leichter zu erkennen und diese dann auch für die Diagnostik hernehmen. Und möglicherweise, so ist eine große Theorie, die sich um dieses Problem KI-basierter individueller Therapieansätze rankt, dann auch nutzen können, nicht nur zu verstehen, was die Ätiopathogenese, das ist dieser Begriff, der sagt, ich will wissen, woher es kommt, umzusetzen, ich will wissen, was ich jetzt tun muss. Und dann das große Armamentarium der Behandlungsmöglichkeiten, symptomatischer Art oder aber auch kausaler Art, die man immer mit betrachten möchte, dann eventuell zu einem großen Gesamtbild zu vereinigen und dann schneller weiterzukommen für den Patienten. Vor allen Dingen deswegen, weil wir wissen, dass neuropathischer Schmerz, das ist nachgewiesen durch viele Untersuchungen im Bereich mit Bildgebungsverfahren, die eben die Wirkung von Schmerzen auf die Veränderung der Verarbeitung im Gehirn auch zeigen können, dass neuropathische Schmerzen eben mehr Änderung im Gehirn erzielen, dass sie eine höhere Tendenz haben, sich nicht wieder zurückentwickeln zu lassen, dass sie mit mehr Komorbidität, mit mehr Betroffenheit und Leidenscharakter des Patienten häufig verbunden sind. Und deswegen müssen wir in diesem neuropathischen Schmerz auch versuchen, frühzeitig eine gute Diagnose zu stellen und eine rasche, wirkungsvolle Therapie zu entwickeln. Und da kann dann KI tatsächlich bei helfen.
Ja, Herr Maiöfner, Sie wollen noch was ergänzen?
Ja, vielleicht noch kurz zwei Kommentare von meiner Seite aus. Also die künstliche Intelligenz ist natürlich in aller Munde momentan. Momentan ist es noch ein bisschen eher eine Vision oder Zukunftsmusik beim neuropathischen Schmerz. Aber die Hoffnung ist durchaus die, dass man sagt, im Sinne von einer personalisierten oder individuellen Medizin kann ich einzelne Symptome beim Patienten besser verstehen und daraus basierend dann tatsächlich eine vielleicht individuellere Therapie auch vonstatten gehen lassen. Momentan gelingt das leider so noch nicht, weil die KI noch nicht so weit ist. Und vielleicht noch als letztes, es gibt aber durchaus schon andere Entwicklungen im Bereich der KI wie Chat, ein Chatbot oder so. Das heißt, Sie haben schon gesagt, es gibt durchaus auch zeitliche Restriktionen, um Ärzte zu besuchen und zu frequentieren. Man könnte durchaus sowas wie die Fragebögen durch KI mit dem Patienten durchgehen lassen. Im Bereich der Kopfschmerzen ist man da schon ein bisschen weiter. Beim neuropathischen Schmerz wäre man noch am Anfang. Aber das sind vielleicht Dinge, momentan lachen wir darüber, aber es könnte man könnte sich durchaus vorstellen, in ein paar Jahren könnte das dann besser nochmal zum Tragen kommen und eine größere Praxistauglichkeit dann auch schon bewiesen haben.
Ja, das war ja schon ein gutes Schlusswort.
Wir machen mal eine Pause. Da möchte ich jetzt nur noch ergänzen, dass, was Herr Maiöfner sicherlich auch im Kopf hat, dass wir dem Patienten natürlich mit all den Möglichkeiten, die KI und das Wissen aus dem Netz bietet, nicht überlassen, dass er sich zu einem eigenen Urteil versteigt und sagt, das wird dann wohl das sein. Und eventuell sagt, dann versuche ich sogar mal eine Therapie, die teilweise nicht vom Arzt indiziert sein muss oder medikamentiert werden muss. Und dann möglicherweise einen Prozess verpasst, den man zu einem früheren Zeitpunkt noch besser hätte angehen können. Und deswegen glaube ich, dass man diese Eigendiagnose mit Hilfe von solchen KI-basierten Methoden im Augenblick noch sehr kritisch betrachten muss. Und da hoffe ich dann persönlich, dass das einen hohen Zertifizierungsaufwand und Grad bedeutet an Sicherheit, damit eben dann nicht eine solche Diagnose falsch gestellt wird und über längere Zeit zu der falschen Behandlung auch führt.
Ja, Sie sprechen das genau an, Fluch und Segen des Internets. Das ist ja heute schon so, dass viele Patienten auch kommen, haben im Internet schon mal irgendwas gegoogelt und das ist nicht immer ganz so einfach und ich denke, das wird mit der KI nicht einfacher. Also ich glaube, da müssen wir wirklich gut drauf achten, dass das alles da noch passt. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Also Nervenschmerzen, hohe Belastung für den Betroffenen, sie zeichnet sich durch die Schmerzart aus, dass sie vor allen Dingen brennend, stechend sind, elektrisierend. Man kann den Schmerzreiz auslösen. Sie haben gesagt, durch kleine, nicht schmerzhafte Reize, die aber schon von dem betroffenen Patienten dann als sehr schmerzhaft empfunden werden. Für die Diagnostik kann man auch Fragebögen verwenden. Es gibt dann verschiedene auch bildgebende Verfahren, die je nachdem erst später eingesetzt werden, wenn man zum Beispiel eine Wirbelsäulenschädigung vermutet oder bei einer Hirnschädigung durch einen Schlaganfall. Die klinische Untersuchung steht immer am Anfang und da ist es auch schon relativ einfach mal zu gucken, spürt der Patient Kälte oder Wärme? Merkt er das überhaupt, dass das kalt oder warm ist oder wie gesagt, das mit diesen Nadelstichen. Dann kommt natürlich auch die Blutuntersuchung dazu, dass man mal guckt, ist vielleicht ein Diabetes mellitus, also eine Zuckererkrankung dafür verantwortlich, dass es zu diesen Nervenschmerzen gekommen ist. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist die Therapie. Da haben wir ja mal kurz schon mal angerissen, wie wichtig das ist, gerade weil es so belastet ist. Und das werden wir in einem späteren Podcast nochmal zusammen besprechen. Damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Nervenschmerzen. Es brennt, sticht und elektrisiert. Anamnese und Diagnosestellung. Lieber Professor Mayhöfner, lieber Professor Tülle, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wir werden also in einem zweiten Podcast uns nochmal über die Therapie unterhalten. Deswegen ist es für Sie, liebe Zuhörer, wichtig. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Es gibt viele weitere Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret und die finden Sie alle in unserer Mediathek. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.